gebeten. Herr unser Gott, wir danken dir, dass wir heute hier zusammenkommen können, zu solch einem freudigen Anlass, dass wir einen Taufgottesdienst feiern können und dass wir hier zusammenkommen als solche, die sich an dir freuen und die wir uns mit den Täuflingen freuen können über das, was du in ihrem Leben getan hast. Und so bitten wir dich, Herr, dass du nun auch dein Wort segnest. Herr, dass wir neu darüber nachdenken, wer du bist und was du getan hast und auch unser Leben ausrichten nach deinem Wort. Darum bitten wir dich um die Gnade deines Geistes. Amen. Stell dich vor, es herrscht ein Tumult, dichtes Gedränge, hitziger Aufruhr. Die Menschen schreien, es wird geschubst und gestoßen. Plötzlich kommen Soldaten, brechen sich streng eine Schneise durch die Menschenmenge. Ein Mann wird den Händen dieser wilden Meute entrissen. Mit zwei Ketten wird er gefesselt. Und der Hauptmann fragt, was ist hier eigentlich passiert? Aber da erhebt sich wieder ein wüstes Geschrei. Kaum ein Wort ist zu verstehen, nur hitzige Beschimpfungen. Weg mit ihm, weg mit ihm! Der gebundene Mann, er fragt den Obersten höflich, ich bitte dich, erlaube mir, zu dem Volk zu reden. Dieser Mann, er heißt Paulus. Er befindet sich im jüdischen Tempelbezirk in Jerusalem und er wird zu Unrecht beschuldigt, dass er jemanden mit in den Tempel gebracht hat, der dort gar nicht sein darf. Und die ganze Menschenmenge, sie wütet und sie ist aufgebracht und sie schlagen auf Paulus ein. Doch es ist ihm ein großes Anliegen, nicht einfach schnell in Sicherheit gebracht zu werden, sondern zu erklären, was mit ihm geschehen ist. Ja, was sich in seinem Leben verändert hat. Gerade eben diesen Leuten, die auf ihn einschlagen, die so gegen ihn wüten und schreien. Paulus, er berichtet, ich war genauso ein Fanatiker wie ihr. Ein religiöser Eiferer. Ich dachte genauso wie ihr, dass ich gut bin, dass ich gerecht bin, dass ich all das, was Gott sagt, halten kann. Er war einer auf der besten Schule in Jerusalem. Bei dem angesehensten Lehrer war er Schüler. Und er führte ein strenges Leben nach den Traditionen und nach den Gesetzen seiner Vorfahren. Und er war ziemlich zufrieden mit sich selbst. Und auch mit seinem Leben. Er hatte eine glänzende Karriere vor sich. Und entsprechend trat er mutig auf und selbstgewiss und überzeugend. Die Leute, sie schauten auf zu ihm und sagten, na, das ist der nächste Star hier. Er fühlte sich gut, so wie er war. Er fühlte sich gut und so sollte es bleiben. Und gerade deswegen gab es eine Gruppe, die regte in ihm, in Paulus damals, großen Ärger. Ja, sogar Hass. Es waren Männer und Frauen, die erklärten, es gibt nur einen Weg, um wirklich ein gutes Leben zu führen. Um wirklich ein Leben mit Gott zu führen, sodass wir den Segen und den Frieden von Gott erfahren dürfen. Und dieser Weg, er besteht nicht darin, was wir alles Großartiges leisten und was wir machen und was wir uns aufgebaut haben und wer wir sind. Nein, dieser Weg ist ein demütigender Weg. Ein Weg, bei dem wir Menschen anerkennen müssen, alles, was wir tun, reicht nicht aus. Mit allem, was wir leisten, sind wir trotzdem keine guten Menschen, die den Himmel verdient haben. Sondern unsere Herzen sind voll Selbstsucht und Neid, voll Stolz und Selbstgerechtigkeit. Selbst dann, wenn wir nach außen vielleicht eine fromme Fassade haben und gut wirken. Und genau diese Menschen, sie waren Paulus ein Dorn im Auge. Und er berichtet dieser Menschenmenge, die da auf ihn einprügelte. Er berichtet, ich hatte genauso einen Hass wie ihr. Aber Weil diese Leute erklärten, es gibt keinen Weg, auf dem der Mensch zu Gott steigen kann. Es gibt keine Treppe, auf der wir Menschen uns aufmachen können, um in den Himmel zu steigen, in unserer eigenen Kraft. Sondern es gibt nur einen Weg, und zwar einen Weg, auf dem Gott zu uns Menschen herabkommt. Diese Leute, die wurden auch die des Weges genannt, diese Anhänger von Jesus Christus, sie stellten alles in Frage, was Paulus damals wichtig und wertvoll war. Und deswegen hasste er sie. Alles, was ihm wichtig war, alles, was er sich aufgebaut hat, seine Leistungen, seine Karriere, seine Sicht von sich selbst, seine Sicht von dieser Welt, sie stellten das alles in Frage. Und darum wurde er genauso hitzig und genauso fanatisch wie diese Menschenmenge im Tempelbezirk. Er verfolgte sogar die Christen. Nicht nur mit Worten, nein, wirklich. Er ließ sie verhaften, er sorgte dafür, dass sie bestraft werden, mitunter sogar getötet wurden. Und wie wurde Paulus denn von einem Christenhasser und Christenverfolger zu einem Nachfolger von Christus? Wie kommt es, dass er, der die Christen hasste, plötzlich selbst gehasst wird, weil er ein Christ ist? Nun, er erklärt der Menge, als er seine Verfolgung nicht nur in Jerusalem, sondern auch in den nahegelegenen Städten fortführen wollte, da stellte sich Gott ihm in den Weg. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr geht euren Wünschen nach, euren Wegen, euren Ansichten, euren Meinungen, und plötzlich stellt sich Gott euch in den Weg. Bei Paulus war es so, dass er von einem hellen Licht geblendet wurde. Er auf den Boden fiel und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, das war sein Paulus eigentlicher Name, was verfolgst du mich? Was verfolgst du mich? Es war der auferstandene Jesus. Der am Kreuz gestorben ist, wie einer der schlimmsten Verbrecher. Und er ist auferstanden und in den Himmel aufgefahren. Und er stellt sich Paulus in den Weg, der die Gemeinde verfolgte, und sagt: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Jesus stellte sich ihm in den Weg. Und von diesem Moment an veränderte sich Paulus Sicht und sein Denken und sein Glaube und sein Herz, sein ganzes Leben. Dieser Moment veränderte Paulus komplettes Leben. Er versteht plötzlich: ich dachte, ich führte ein gutes Leben. Ich dachte, ich übertrumpfe all meine Mitstreiter bei weitem. Wenn jemand etwas verdient hat von Gott, wenn jemand geehrt werden sollte von Gott, dann bin ich das. Und dabei macht Gott ihm klar: Das, was du tust, ist ein Kampf gegen mich. Du verfolgst mich, während du deine eigenen Ziele und deinen eigenen Ruhm verfolgst, streitest du gegen mich. Und Paulus bemerkt seine eigene Schuld. In diesem Moment erkennt er seine eigene Schuld. Er betet zu Gott. Und er merkt, all seine Kraft und all seine Zeit, er hat sie für falsche Ziele gebraucht. 3 Tage war Paulus blind, geblendet von diesem Licht. Er betete zu Gott und Gott sandte einen anderen Christen zu Paulus, einen Mann namens Hananias. Und von dieser Begegnung erzählt Paulus nun weiter diesen grimmigen Zuhörern da mitten in dem Tempelbezirk. Und das ist auch der Text, den wir uns als Predigttext anschauen wollen. Und zwar in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, die Verse 12 bis 16. Apostelgeschichte, Kapitel 22, Abvers 12. Hier berichtet Paulus: Ein gewisser Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der ein gutes Zeugnis hatte von allen dort wohnenden Juden. Er kam zu mir, trat heran und sprach zu mir: Bruder Saul, sei wieder sehend. Und zu derselben Stunde schaute ich auf zu ihm. Er aber sprach: Der Gott unserer Väter hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an alle Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Dieser letzte Satz ist die Grundlage der Predigt für heute Morgen. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Paulus zitiert hier, was Hananias ihm gesagt hat. Tatsächlich, er berichtet von diesem Schritt, wie er offiziell zu einem Nachfolger von Jesus wurde. Und die Menschen, sie sollen verstehen, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt steht. Er wünscht sich, dass auch sie erkennen, dass es wirklich von Gott kommt. Das war keine Illusion, das war kein Versuch, sich selbst wichtig zu machen. Und wir wollen uns diese Worte von Hananias einmal genau anschauen. Erstens, was zögerst du? Was zögerst du? Für Paulus war damals gerade seine gesamte Welt zusammengebrochen. Sein ganzes Denken. Sein ganzes Streben, all seine Planung. Stell dir das mal vor. Dieser Punkt, wo alles zunichte ist. Aber Jesus ist ihm begegnet. Auf eine Art und Weise, die er nie für möglich gehalten hat. Jesus ist ihm begegnet. Gott ist ihm nahe gekommen. Nun, Paulus erkannte das Alte Testament. Er kannte Mose und er kannte die Propheten sehr gut. Aber auf einmal verstand er, was diese Christen mit dem Weg des Heils meinten. Auf einmal fiel es ihm wie Schuppen von den Augen, dass er merkte, oh, die ganze Bibel, sie weist ja genau auf diesen Weg hin. Nicht auf einen Weg, wie ich selbst in meiner eigenen Gerechtigkeit das Gesetz erfüllen kann und damit Lohn von Gott verdiene. Nein, ich weiß doch, Mose und alle Propheten, sie weisen auf Jesus hin. Der selbst den Weg des Heils für uns bereitet. Paulus merkt, Jesus war kein Fanatiker, nicht irgendein religiöser Guru, der so ein paar Jünger hinter sich sammelte, sondern wahrhaftig Gott, der Mensch geworden ist, der zum Weg des Heils geworden ist. Hananias sagt zu Paulus: Du hast den Gerechten gesehen. Der Gerechte, und das ist Jesus. Und Hananias, er spielt hier auf etwas an, was Paulus kannte. Der Gerechte, es ist jemand, der verheißen ist im Alten Testament. Im Propheten Jesaja, da steht in dem berühmten 53. Kapitel, Vers 11, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Das hat Paulus plötzlich verstanden. Etwas, was er noch nie richtig verstanden hat. Und hier merkt er, das ist der Gerechte. Jesus, der zu einem Knecht, zu einem Diener wurde, um die Sünden von vielen auf sich zu nehmen und so den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Paulus hielt sich bis dahin für selbst als gerecht. Er sagte, der Gerechte, das bin ich. Doch als Jesus ihm nahe kommt, da hat er verstanden, nein, ich bin nicht der Gerechte. Jesus allein ist der Gerechte. Jesus, der Gerechte, der wirklich ein tadelloses und sündloses Leben geführt hat, ohne auch nur ein falsches Wort oder eine lieblose Tat. Und er hat sich die Sünden von vielen aufgeladen. Er ist ihr Stellvertreter geworden. Er hat mit seinem Leben dafür bezahlt, damit Sünder wie Jana und Sünder wie Alex, Sünder wie Diego, ja Sünder wie du und ich, gerecht gesprochen werden können vor Gott. Jesus ist gestorben. Nicht wegen der Aufruhr der Juden, nicht wegen der Politik der Römer, sondern weil Jesus der ist, auf den Mose und alle Propheten hinweisen. Der ist, den Gott versprochen hat, schon im Garten Eden, nach dem Sündenfall, dass einer kommen wird, der einen Weg zurück ins Paradies bringen wird. Er ist derjenige, der den Fluch der Sünde besiegt. Er ist das Opferlamm, das stellvertretend für unsere Sünden sterben musste. Er ist der eine Retter, der Heiland, der allein wieder heile machen kann, was wir durch unsere Schuld zerstört haben. Und Paulus, er war so weit zu verstehen, ich bin nicht gerecht, ich bin nicht gut, sondern ein Sünder, schuldig vor Gott und ungerecht. Oh, sein Stolz war gebrochen. Seine Selbstgerechtigkeit lag auf dem Boden. Aber er glaubte an Jesus, den Gerechten. Er nannte ihn Herr. Was soll ich tun, Herr? Er glaubte an das Evangelium, diesen einen Weg, wie Menschen Frieden mit Gott finden und wahres Leben. Nämlich den Weg Gottes zu uns Menschen. Dass Gott selbst in Jesus unsere Schuld auf sich nimmt und allein aus Gnade, allein durch Glauben, allein in ihm, in Christus, Vergebung und Frieden und ewiges Leben uns schenkt. Und während Paulus betroffen davon ist, fragt Hananias, nun was zögerst du? Was zögerst du jetzt? Jesus ganz nachzufolgen. Wisst ihr was? Mehr braucht es nicht als diese Erkenntnis. Ich bin sündig, ich bin nicht gerecht. Aber Jesus ist der Gerechte. Mehr braucht es nicht. Was zögerst du? Was zögerst du, dein Leben neu auszurichten? Was zögerst du, dem Wort von Jesus Christus ganz zu vertrauen? Könnt ihr euch vorstellen, warum Paulus zögerte? Vielleicht bist du, vielleicht sind sie in einer ähnlichen Situation. Was zögerst du? Ist es die Größe deiner Schuld? Paulus hat die christliche Gemeinde verfolgt. Jesus ist ihm begegnet und hat gesagt, du verfolgst mich. Oh, ist meine Sünde vielleicht viel zu groß? Gibt es für jemanden wie mich wirklich Vergebung, der ich so viel Sünde aufgehäuft habe in meinem Leben? Habe ich das Maß nicht bei weitem überspannt? Ich bin doch nicht würdig. Was zögerst du? Ja, du bist vielleicht ein großer Sünder, aber Jesus ist ein noch größerer Retter. Er kann dir alle deine Schuld vergeben, alles, was dein Leben beschmutzt und belastet, alles, was den Zorn Gottes auf dich gezogen hat, dass du eigentlich den Tod und die Hölle verdienst. Darum ist Jesus gekommen, als ein mächtiger Retter. Und seine Gnade ist triumphierend. In ihm ist Gnade für den größten der Sünder. Was zögerst du? Ist es Beschämung? Es ist so erniedrigend. Jemand, der angesehen war, der gebildet, einflussreich war. Was werden meine Freunde sagen? Was werden meine Verwandten von mir denken? Halten sie mich vielleicht für verrückt? Für fehlgeleitet? Werden sie mich auslachen? Werden sie mich vielleicht meiden? Und was ist mit der Karriere? Wird mein Leben nicht viel schwieriger? Muss ich nicht all meine großen Pläne und Sicherheiten aufgeben? Ja, vielleicht machst du dir solche Gedanken, solche Sorgen, solche Ängste und Nöte. Aber wenn du deine Schuld erkennst und die Gnade von Gott in Jesus, der alles für dich hingegeben hat, ja sein eigenes Leben zum Tod am Kreuz, was zögerst du? Was zögerst du, ihm ganz nachzufolgen? Was zögerst du, dein Leben neu auszurichten? Was zögerst du, diesen Weg zu beschreiten, den Gott geöffnet hat zum Heil? Vertraue dich ihm an. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, dem Vater, als allein durch Jesus Christus. Jana, Alex und Diego, ihr hattet auch Zeit in eurem Leben. Da hattet ihr schon etwas von eurer Sünde erkannt und auch schon etwas von der Gerechtigkeit und der Gnade durch Jesus. Aber auch euch hat etwas abgehalten. Zweifel, Begierden, Versuchungen, Unsicherheit. Doch nun sitzt ihr hier, in weißen Gewändern, weil ihr wisst, wir wollen nicht länger zögern. Wir wollen Jesus ganz nachfolgen. Wir wollen seinem Wort treu sein. Wir wollen bezeugen, wir vertrauen ihm. Wir wollen im Glauben leben. Und sie wissen, da ist nichts, was wir leisten können, um uns diesen Weg zu verdienen. Aber wir zögern nicht länger, weil wir wissen, es ist nicht mehr gefordert, als unsere Sünden zu erkennen und Christus zu vertrauen. Und als zweites fragt Hananias: Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen. Lass dich taufen. Nun, das ist, was Hananias aufruft. Lass dich taufen. Die Taufe ist eine Anordnung von Jesus. Jeder, der gläubig wird, er soll sich taufen lassen. Doch bei der Taufe geschieht kein Zauber. Es ist kein geweihtes Wasser, kein Wunder, das bei der Taufe passiert. Manche haben es hier im Verständnis etwas verdreht, als würde durch die Taufe erst das Herz verändert werden oder der Glaube entstehen oder man irgendwie eine besondere Kraft bekommt. Nein, die Bibel sagt, der Glaube ist ein Geschenk von Gott, kein Werk von Menschen. Es ist nicht etwas, was wir einfach irgendwie so mechanisch vollziehen können, sobald man jemand unter Wasser taucht. Aber die Taufe ist ein Bild und ein Zeichen für das, was unsichtbar in den Gläubigen geschehen ist. Das deutsche Wort Taufe, es stammt laut Herkunftswörterbuch von dem mittelhochdeutschen Taufen. Und es heißt etwas wie tief machen, tief eintauchen, untertauchen. Übrigens genauso das Original in dem biblischen Sprachgebrauch. Untertauchen. Die Taufe, sie soll daran erinnern, dass Jesus als unser Stellvertreter für uns tief in den Tod eingetaucht ist, aber auch aus dem Tod wieder auferstanden ist. Und wer an Jesus glaubt und sich ihm anvertraut, der ist mit Jesus aufs Engste verbunden. Er wird in Jesus hineingetaucht. Das, was Jesus im Tod bezahlt hat, und was er in seiner Auferstehung erworben hat, das wird den Gläubigen zugerechnet. Das wird uns zugerechnet. Und darum sollen Gläubige ins Wasser untergetaucht werden und wieder aus dem Wasser hervorkommen, um zu zeigen, so wie wir das hier sichtbar sehen, das ist geschehen im Geist, in der geistlichen Realität durch den Glauben. Sie sind mit Christus gestorben und sie sind mit Christus auferstanden, weil das, was er getan hat, was er verdient hat, was er bezahlt hat, das kommt den Gläubigen zugute. Es ist eine Bestätigung, sichtbar, fühlbar, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind. Dass sein Tod am Kreuz, sein Tod und seine Auferstehung nicht nur irgendwie ein Ereignis in der Geschichte waren, vor 2000 Jahren. Keiner von uns lebte damals, keiner von uns kann sich erinnern. Und dennoch, dieses Ereignis ist eine Veränderung für unser Leben. Es ist die Grundlage für unsere persönliche Rettung. In diesem Sinne ist es unsere Geschichte. Es gehört zu unserer Lebensgeschichte. So eng sind wir mit Christus verbunden. Und darum soll es in der Taufe bezeugt werden. Auch wir werden symbolisch begraben. Stehen auf in dem Leben von Jesus, Und darum sagt Hananias auch, lass deine Sünden abwaschen. Nun, neben der Verbundenheit mit Jesus symbolisiert die Taufe auch diese Wirkung. Was heißt es denn, mit Jesus verbunden zu sein? So wie ein Wasserbad unseren äußeren Körper reinigt, so reinigt Jesus unser Leben von der Sünde, die uns von Gott trennt. Er reinigt uns von all diesem Schmutz. Der Prophet Zacharja, er weissagte von einer Quelle, die geöffnet sein wird gegen Sünde und gegen Befleckung. Hattet ihr mal einen Fleck im Hemd oder in der Bluse, den ihr nicht rausbekommen könnt? Steckt in die Waschmaschine und alle Sachen sind sauber, aber dieses Hemd immer noch einen Fleck drin. Und dann geht ihr in den Drogeriemarkt. Vielleicht habt ihr schon mal gestaunt, was für ein Sortiment an Fleckenreiniger es gibt. Also es gibt alles Mögliche an Mitteln, alles Mögliche gegen Öl und Schmierfett, eine Tube gegen Kaffee und Tee, ein Mittel gegen Rost und gegen Schweiß, eins gegen Wein und eins gegen Blut und eins gegen Tinte und du findest alles. Aber egal welchen Markt du aufsuchst, es gibt keinen einzigen Fleckenentferner für Sünde. Doch weltweit gibt es ein einziges Mittel, das tatsächlich Sünden reinwaschen kann. Und das ist das Evangelium von Jesus Christus. Sein stellvertretender Tod. Er kann unsere Sünden reinwaschen. Und die Taufe soll das bezeugen. Wer zu Jesus gehört, dem sind seine Sünden vergeben. Er hat Frieden mit Gott. Jesus hat dafür bezahlt. Sein Blut wäscht es rein. Apostel Johannes, er schreibt einmal in einem Brief, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Steh auf, lass dich taufen. So eine Taufe ist nicht nur ein Schritt des Gläubigen, zu sagen, ich will jetzt meine Treue für Jesus bekunden. Nein, es ist vor allem eine gnädige Bestätigung Gottes für den Täufling, für euch Täuflinge. Du bist rein. Ich habe dich rein gemacht. Deine Sünden sind fortgewaschen. Und ja, das ist erniedrigend. Das ist erniedrigend. Denn es bekundet ja, ich brauche Reinigung. Ich kann mich nicht selbst reinigen. Kein Mittel, das ich kaufen kann, kann mich reinigen. Und darum ist die Taufe auch eine Überwindung. Was zögerst du? Lass dich taufen. Es ist eine Überwindung. Gerade für Erwachsene. Mit einem Grund, warum es irgendwann zur Kindertaufe geführt hat. Aber es ist wichtig. Es soll bezeugen, ich verstehe, ich brauche Reinigung. Und ich verstehe, dass allein in Christus meine Sünden fortgewaschen werden können. Jana, Alex und Diego, sie sind überwunden. Und überzeugt, wir haben Gemeinschaft mit Jesus. Durch den Glauben sind wir mit ihm verbunden. Und wir haben Vergebung für unsere Sünden. Und genau darum soll das nun auch sichtbar dargestellt werden. Sichtbar bezeugt werden. Sowohl für euch, als auch für alle, die zuschauen. Und darum, liebe Jana, lieber Alex, lieber Diego, wenn ihr gleich in das Wasser steigt und getauft werdet, ja untergetaucht werdet, denkt daran. Hier zeigt und bestätigt Christus euch sichtbar und spürbar in diesem Bild, ihr gehört zu mir. Ich habe euch rein gemacht, von Kopf bis Fuß. Was ich getan habe, das habe ich euch getan. Eure Sünden sind fortgewaschen. Und alle Freunde und Verwandte, wenn wir gleich an den Fluss fahren und die Taufe sehen, denkt nicht nur daran, oh, das Wasser ist bestimmt bitterkalt. Nein, denkt daran, es ist eine Predigt des Evangeliums. Sozusagen eine Evangeliumspredigt in Gebärdensprache. Es soll bildlich darstellen, Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Und jeder, der glaubt, ist mit ihm gestorben und auferstanden und hat ein neues Leben und Vergebung seiner Sünden. Das ist der Grund, warum wir gereinigt werden können von unserer Sünde. Und vielleicht sitzen auch unter uns heute einige, die diesen Zuruf Hananias brauchen. Steh auf, lass dich taufen. Lass deine Sünden abwaschen. Denk daran, die Taufe schenkt Gott als ein Zeichen und eine Bestätigung seiner Gnade. Es ist nicht etwas, was du dir verdienen kannst. Ja, und es gibt so viele Zweifel, so viele Dinge, die uns abhalten können. Aber es ist ein Segen Gottes. Und ich hoffe, liebe Täuflinge, dass ihr euch euer ganzes Leben dankbar und zuversichtlich an eben diesen einen Tag erinnern könnt und ermutigt und gestärkt werdet durch dieses Zeichen der Gnade und Treue Jesu an euch, was auch immer kommen mag. Und zuletzt drittens, rufe seinen Namen an. Und dann ihr sagt, indem du seinen Namen anrufst. Was soll das bedeuten? Nun, Paulus hat Zeit seines Lebens viel gebetet. Aber was meint Hananias mit, indem du seinen Namen anrufst? Nun, zunächst ist hier Jesus gemeint. Er soll zu Jesus beten. Das ist der Name des Gerechten, den Paulus erkannt hat. Paulus schreibt den Christen in Korinth in seinem Brief an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseren Herrn. Christen sind solche, die den Namen von Jesus als Herrn anrufen. Aber hier ist nicht nur gemeint, dass Paulus zu Jesus beten soll, sondern er soll Jesus mit seinem ganzen Leben vertrauen. Er soll sich auf Jesus berufen. Er soll Jesus anrufen, in dem Sinne, dass er sich ihm ganz unterstellt. Dass er sagt, Jesus, du bist mein Herr, dir will ich folgen. Ich berufe mich auf dich. Ich stelle mich unter deine Herrschaft. Ich rufe dich an in all den Dingen, die ich brauche. Christen sind solche, die Jesus anrufen, als wahren Helfer und Herrn sich ihm anvertrauen. Und den Namen Jesus anrufen heißt letztendlich, Jesus öffentlich anzubeten in der Gemeinde. Als Jesus Hananias zu Paulus schickte, damit er nun das weitergibt, was Paulus lernen sollte, da zögerte Hananias etwas, weil er hat gehört, was die Dieser Paulus ist ein fanatischer Christenverfolger. Es ist nicht so angenehm, in seine Nähe zu treten als Christ. Und deswegen wendet Hananias ein im Gebet. Herr, ich habe von vielen über diesen Mann gehört, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle zu binden, hört einmal, die deinen Namen anrufen. Der Herr aber sprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen. Deinen Namen anrufen ist hier ein anderes Wort für die Gemeinde, wo Jesus öffentlich in einem Gottesdienst angebetet wird. Und Paulus, er soll sich also taufen lassen und sich der christlichen Gemeinde anschließen und so Jesus verehren mit seinem ganzen Leben. Ja, als Gläubige ruft uns Jesus in die Gemeinschaft. Wir sollen einander helfen und einander beistehen, einander trösten und auch einander ermahnen, damit wir Jesus mit unserem ganzen Leben folgen. Dass wir solche sind, die den Namen Jesus anrufen. Nicht als religiöse Fanatiker in Hass und Selbstgerechtigkeit. Nein, Paulus, er berichtet der Menschenmenge von diesen Ereignissen, um ihnen zu zeigen, Gott hat mich verändert. Und ihr hasst mich. weil ihr auf eure eigene Gerechtigkeit vertraut. Weil dieser Weg, den ich bezeuge, der mich überwunden hat, Christus, der mich überwunden hat, weil er genauso euer Leben beleuchtet und zeigt all das, worauf ihr vertraut, eure eigene Kraft, eure eigene Weisheit, euren eigenen Verstand, eure eigenen Pläne, eure eigenen Begierden. All das hält nicht. All das hält nicht. Aber die christliche Gemeinde ist nicht, was ihr denkt. Nein, hier geht es nicht um irgendwie ein Exklusivwissen, um eine Überheblichkeit. Nein, es geht um echte Vergebung. Es geht um wahres Leben. Es geht um den Weg, wie Gott mit uns Menschen Frieden schafft. Und das ist das Anliegen von Paulus. Vor dieser wütenden Menschenmenge, die ihn schlagen und ihm wehtun. Er sagt, ich war wie ihr. Aber Gott hat mein Leben verändert. Seinem Schüler Timotheus schreibt Paulus einmal, strebe aber nach Gerechtigkeit und Glauben, Liebe, Frieden mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Liebe Jana, lieber Alex, lieber Diego, heute werdet ihr getauft und auch dieser Gemeinde hier hinzugefügt. Ihr sollt zusammen mit uns den Namen des Herrn anrufen, Jesus Christus, unserem Herrn. Und diesen Namen sollt auch ihr tragen. Das bedeutet Jesus bezeugen, nicht in Lieblosigkeit oder Hochmut, sondern so wie Paulus es hier tut. Ich war einst wie ihr, aber Jesus hat mein Leben neu gemacht. Ich wünsche euch diese Erkenntnis. Paulus konnte nicht anders, als von der Gnade und Treue und Barmherzigkeit Jesu zu erzählen, die all seinen Stolz zerbrochen hat, aber ihnen neues Leben geschenkt hat. Und er kann nicht anders, als Jesus dafür zu loben, ihm zu danken für das, was er getan hat. Und er zeugte demütig und liebevoll, sogar gegenüber denen, die ihm wehtaten. Möge Jesus euch Täuflinge im Besonderen, aber auch uns als ganze Gemeinde segnen, dass wir in Liebe und nicht in Aufruhr, in Treue und Demut, nicht in Stolz oder Härte, das bezeugen und bestätigen können, was Paulus erfahren hat, was alle Christen erfahren, die den Herrn aus reinem Herzen anbeten. Er hat mein Leben neu gemacht. Er hat meine Sünden vergeben. Ich lebe aus seiner Gnade. Und so wollen wir das, was wir durch Jesus erfahren haben und in seinem Wort hören, nun auch in der Taufe symbolisch neu anschauen und Gott dafür loben und anbeten. Amen.